So, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem speziellen Gottesdienst, zum Sonntag der verfolgten Kirche. Es ist ein Vorrecht, dass wir jedes Jahr daran erinnert werden, dass es weltweit eine Christenverfolgung gibt, denn wir können sehr viel lernen von unseren Brüdern und Schwestern, die unter Verfolgung leiden. Wir haben in diesem Video einiges gehört über, einiges gehört über die Ausmaße der Christenverfolgung. Also, das sind Dinge, die machen mich sprachlos. Ich stehe da, ich kann das gar nicht fassen. Es ist eine Dramatik, es ist ein Leid, es ist ein Elend, es ist eine Not, die wir uns nicht vorstellen können. Ich finde es auch schön und ehrlich, dass diese Frau in dem Interview, in dem Film zum Schluss zu Wort kommt, die einfach sagt: Gott, wo bist du? Und das ist eine Klage, die wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift hören. Wie lange noch? Wo bist du? Und wie gesagt, es sind Dinge, denen wir fassungslos gegenüberstehen. Wir können uns das nicht vorstellen, wollen aber an diesem heutigen Sonntag uns in besonderer Weise mit den Christen, die unter Verfolgung leiden, identifizieren und Anteil nehmen an ihrer Not. Wir haben es gehört, die Trends im Weltverfolgungsindex 2021 sind deutlich. Also über 10% der Christen sind betroffen. Also es ist wirklich, sind wirklich große Zahlen, die es da geht. Die Pandemie hat wie ein Katalysator gewirkt. Also es ist einfach diese Instabilität hat dazu geführt, dass einfach man nicht mehr so genau hinschauen kann und dann auch zum Beispiel Christen benachteiligt werden bei Hilfslieferungen, Hilfsaktionen und so weiter. Und eben, wie wir gesehen haben, auch in Afghanistan, dass die politischen Kräfte zugunsten der Islamisten sich verschieben, was automatisch Christenverfolgung bedeutet. Und wir haben eben erstmals in den Ländern der Top 50 eine sehr starke Verfolgung. Open Doors macht ja hier eine Differenzierung, vergibt ein Punktesystem sozusagen, und wir haben in diesen Top 50 Ländern eine sehr starke Verfolgung. Das sind einfach Realitäten, das heißt, es wird nicht besser, sondern schlechter. Und das wollen wir heute aufgreifen und mit unseren Brüdern und Schwestern mitleiden. Wir lesen zur heutigen Predigt einen Text aus Johannesevangelium, Kapitel 15. Jesus spricht zu seinen Jüngern im Zusammenhang mit dem Bild, dass er der Weinstock ist und die Jünger die Reben. Und dann später sagt er in Vers 18 von Kapitel 15, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Amen. Das ist Gottes Wort. Ich möchte anhand dieser Stelle auf drei Dinge eingehen. In der Predigt zuerst einmal auf den Hass der Welt, von dem Jesus hier spricht. Dann die Tatsache, dass Jesus das Ziel der Verfolgung ist. Und zuletzt, dass die Menschen, die die Christenverfolgung, Gott nicht kennen. Diese drei Dinge möchte ich gerne ansehen mit uns. Der Hass der Welt. Die tiefste Ursache der Verfolgung von Christen ist eine geistliche Ursache. Es ist die Rede vom Hass der Welt. Das ist eine tiefe Ablehnung und das ist eine geistliche Ablehnung und es ist ein geistlicher Kampf zwischen dieser Welt, von der Jesus spricht, und von einer anderen Welt. Die eine Welt ist die Welt des Bösen. Jesus spricht einmal, oder das Neue Testament spricht mal vom Gott dieser Welt. Das ist der Satan, der Teufel, der Widersacher Gottes. Und auf der anderen Seite der wahre Gott, den wir Christen anbeten, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den König der Könige, den Herrn der Herren, der Herrscher über allen, an dem wir glauben. Und eben die Welt ist eine Sphäre, die im Gegensatz, im Widerspruch steht zu dieser Herrschaft Gottes. Da ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf. Und dieser geistliche Kampf, der in der unsichtbaren Welt vor sich geht, äußert sich dann durch eine Verfolgung von Menschen, von Jüngern Jesu, wie Jesus es hier vorhergesagt hat. Also Jesus war sich dessen voll bewusst, was auf die Jünger zukommen wird. In Johannes 8, also einige Kapitel vorher, spricht Jesus diese beiden Sphären an. Und ich habe hier eine Gegenüberstellung gemacht zwischen diesen beiden Sphären. Die Sphäre des Teufels, die Macht des Bösen und auf der anderen Seite Jesus, der vom Vater gekommen ist, um Licht und Leben und Wahrheit zu bringen. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und das haben wir gesehen. Hier werden Menschen getötet. Furchtbar. Furchtbar. Und auf der anderen Seite Jesus, der Lebensspender, von dem das Leben ausgeht. Die Sphäre des Bösen, der Teufel ist ein Vater der Lüge und alle, die ihm angehören, lügen. Sie lieben die Lüge. Und auf der anderen Seite die Jünger Jesu, oder sagen wir Jesus, der selbst die Wahrheit ist, der das Wort Gottes ist und auch verkündigt, das ist die Wahrheit, das ist in einem Gegensatz. Lüge und Wahrheit vertragen sich nicht. Und wer Jesus nachfolgt, sagt die Schrift, hat eine Liebe zur Wahrheit. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Da wird nichts herumgedeichselt. Das ist eine Ermahnung an uns, dass wir das ernst nehmen. In der Sphäre des Teufels haben wir Sünde und Begierden. In der Sphäre Jesu im Licht. Jesus war ohne Sünde, heilig. Und auch wir stehen in dieser Nachfolge Jesu, dass wir mit Sünde und Begierden, wir wollen uns trennen davon. Ganz wichtig, in der Sphäre des Teufels geht es darum, die eigene Ehre zu retten, der Teufel, das ist ja das Grundübel des Teufels, dass er sein wollte wie Gott. Es ging ihm um seine eigene Macht, um seine eigene Ehre. Und auch seine Jünger, die ihm nachfolgen, sind bestrebt, die eigene Ehre zu retten oder zu erweitern, wie auch immer. Und auf der anderen Seite Jesus, dem es um die Ehre Gottes geht. Das Wichtigste für Jesus war, dass der Vater im Himmel geehrt wird. Und das soll auch für uns das wichtigste Motiv für all unser Handeln und Leben sein, dass wir den Vater im Himmel, unseren Gott, den lebendigen Gott, ehren. Dann haben wir die zwei Pole Hass und Liebe. Die Sphäre des Bösen, des Teufels ist geprägt von Hass, vom Hass der Welt gegen die Jünger Jesu. Und auf der anderen Seite in der Sphäre Jesu ist Liebe. Wir werden heute noch hören von dieser Liebe Gottes in Jesus. Und ganz wichtig in der Sphäre des Teufels ist der Tod. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. In der Sphäre Jesu ist das Leben, nämlich das ewige Leben. Es ist ein geistlicher Kampf als tiefste Grundlage für die Verfolgung. Und Jesus als der Inbegriff der Sphäre des Lichts, Sohn Gottes, wie wir auch gesungen haben, die Verfolgung richtet sich in erster Linie gegen Jesus. Wir haben in diesem Vers 20 von unserem Text gelesen, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und wenn wir Jünger Jesu sind, und das war ja dein Einleitungsvers, alle, die gottesfürchtig leben wollen, alle, die Jesus nachfolgen wollen, werden Verfolgungen erleiden. Und das Maß dieser Verfolgung ist sehr unterschiedlich. Jesus selber hat das Maximum an Leiden erlebt. Er hat die Gottesferne erlebt, den Tod am Kreuz erlebt und alles, was damit zusammenhängt, eine Demütigung sondermaßen, eine Beschämung sondermaßen, die er am Kreuz erduldet hat. Und das ist das Maximum. Dieses Maximum an Leiden muss niemand von uns erleiden. Das hat Jesus uns abgenommen. Aber Jesus hat es gesagt, es gibt Verfolgung und die Intensität der Verfolgung ist sehr unterschiedlich. Wir haben von diesen Ländern gehört, Subsahara, Afrika, auch Türkei. Das ist eher, ihr seht, Türkei ist einer der Schwerpunkte dieses Jahres für diesen Sonntag der verfolgten Kirche. Das hat schon eine, also ist die Verfolgung nicht so schlimm wie in anderen Ländern. Und wir sehen noch einmal diese, also, aber was man sehen kann, all diese orangen Länder, das sind Länder mit islamistischen oder islamischen, so muss ich sagen, islamischen Hintergrund, teilweise mit islamistischer Gewalt. Also, das ist schon also eine sehr, sehr starke Kraft für die Verfolgung. Und das ist ja ein zweiter Schwerpunkt dieses diesjährigen Sonntags der verfolgten Kirche, nämlich Bekehrte aus islamischem Hintergrund, die einer enormen Verfolgung ausgesetzt sind. Das sind die Schwerpunkte dieses Jahres. Subsahara-Afrika, Bekehrte aus islamischem Hintergrund und eben die Türkei. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass Menschen an Leib und Leben, also Angst haben müssen um ihr Leben, Not erleben müssen, Verlust des Eigentums erleben müssen, Ausgrenzung aus der Gesellschaft erdulden müssen. Und das müssen wir ja nicht, oder? Das müssen wir nicht. In der Schweiz, in dem Land, in dem wir leben und auch in vielen anderen westlichen Ländern ist das nicht die Art der Verfolgung, die wir erleben. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir keine Verfolgung erleben. Wir erleben auch Verfolgung auf einer anderen Ebene. Aber das ist nur, wenn man sagt, hier ist das Maximum und hier das Minimum, dann ist es nur ein unterschiedlicher Bereich auf dieser Skala. Und ich würde jetzt einmal sagen, so eine typische Form der Verfolgung, die eigentlich harmlos ist, die wir erleben, das ist Spott. Was? Du glaubst an Gott? Du bist Christ? Du nimmst das ernst? Und bereits das ist etwas, was uns zurückziehen lässt. Ja, ich sage besser nichts, oder? Ich sage besser nichts, dass ich nicht den Spott und die Ausgrenzung von an der Arbeitsstelle oder wo auch immer erleiden muss. Also wir spüren diese Verfolgung, die da ist. Und auch Paulus natürlich hat sie erlebt und darum sagt er ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das sagt er ja nur, weil es einen Grund gibt, sich zu schämen. Und Scham für das Evangelium und Angst vor Spott ist, würde ich mal sagen, die geringste Form der Verfolgung. Aber es ist bereits eine Verfolgung. Aber wir erleben auch in unseren Ländern eine Ausgrenzung von Menschen, die es mit dem Glauben ernst nehmen. Also wir kennen alle das Beispiel eines Religionslehrers, der nicht mehr will, dass seine Botschaften, Predigt öffentlich sind, weil er sonst Nachteile an seiner Arbeitsstelle zu erleiden hat. Das ist Realität, das ist Verfolgung. Auch wenn wir das nicht so wahrhaben wollen. Oder auch Biologielehrer, die nicht laut sagen, sich laut zu sagen getrauen, dass sie die Evolution nicht als bewiesene Tatsache festhalten. Es gibt Beispiele in der Schweiz, wo Biologielehrer ihren den Job nicht bekommen haben, weil sie das gesagt haben, obwohl sie gute Lehrer sind und auch den Lehrstoff durchbringen wollen. Oder gehen wir 500 Jahre zurück. Da gab es hier in der Region Zürich, Bülach und nach Norden Verfolgung. Und zwar, die Täufer wurden verfolgt. Und vielleicht sagt euch der Name Michael Sattler etwas. Der hat hier gepredigt in Bülach. Und der ist später umgebracht worden, weil er ein täuferischer Christ war und sich nicht also der Landeskirche, der Staatskirche angeschlossen hat, sondern gesagt hat, nein, ich glaube etwas anderes aufgrund des Evangeliums, aufgrund des Neuen Testamentes. Er musste mit seinem Leben bezahlen. Und das sind Dinge, die hier geschehen sind. Auch der Bund FEG hatte in seiner Geschichte, kommt aus einer Verfolgungssituation heraus. Also wer sich mit der Geschichte der FEG beschäftigt hat, der weiß das, dass der Grund, warum es eine FEG gibt, eine Erweckungsbewegung war, die unterdrückt wurde von der Staatskirche. Und irgendwann einmal Ende des 19. Jahrhunderts war das dann überwunden und dann erst konnte man das frei leben. Das ist jetzt nicht so lange her. Und es ist völlig, ja, das ist jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass die nächste Verfolgungswelle gegen Christen sich auf einer ethischen Ebene abspielt. Die Welt hat andere ethische Vorstellungen, als die Heilige Schrift sie uns gibt und als sie gut sind für uns Menschen. Wir haben, die Schweiz hat die Ehe für alle mit 2/3 Mehrheit angenommen, was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass Christen, die sagen, das ist nicht gut, vielfach gleichgesetzt werden mit solchen, die Homosexuelle diskriminieren. Und da gibt es ja Rechtsgutachten, ich habe das damals kurz erklärt, die bereits sagen, ja, das wird problematisch werden im Laufe der Zeit, nicht von heute auf morgen. Aber auch eine seelsorgerliche Begleitung von homosexuell empfindenden Menschen, die das wollen, ist bereits problematisch, rechtlich problematisch. Also das ist Fakt. Oder die ganze Gender-Thematik und Geschlechtsumwandlungen, dass Teenager Hormonpillen bekommen, dass das Geschlecht unterdrückt wird und das andere Geschlecht zum Ausdruck kommt, geschlechtsumwandelnde Operationen. Hier will man das Mitspracherecht der Eltern beschränken, sondern die Kinder, die Teenager sollen selber entscheiden können. Wenn du jetzt als Christ sagst, das ist schlecht, das ist nicht gut, das tut meiner Tochter, meinem Sohn nicht gut, übrigens sind es zum Großteil Mädchen, die das wollen, dann hast du ein Problem. Und du wirst es spüren an deinem Leib. Das heißt, Verfolgung ist eine Realität, die nicht nur in diesen Ländern geschieht, graduell, unterschiedlich, aber wir dürfen sicher sein, dass das auch in unseren Breiten stärker wird. Das sagen alle Leute, die sich damit beschäftigen. Und wir werden von der Evangelischen Allianz im Frühjahr ein Seminar über Christenverfolgung haben, wo wir uns mit der Thematik beschäftigen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde und was können wir aus der Situation lernen? Ich möchte auch noch ganz kurz das Thema streifen, weil es immer wieder aufkommt. Erleiden wir als Kirche in der Schweiz oder in den westlichen Ländern spezielle Verfolgung in der Corona-Situation? Und da muss ich sagen, mit dieser Frage muss man besonnen umgehen und muss man aufpassen, dass man nicht auf einer Seite runterfällt. Nicht alles, was die Behörden sozusagen an Maßnahmen ausgeben, ist gezielt gegen Christen gerichtet. Also von daher müssen wir das schon relativieren. Und auf der anderen Seite aber greift der Staat tief in das kirchliche Leben ein, in einer Art und Weise, die einmalig ist. Seit vielen, vielen Jahrzehnten einmalig ist und von daher kann man die Frage nicht ganz wegschieben. Aber ich bitte wirklich um einen besonnenen Umgang mit so einer Frage und nicht zu glauben, ja, also wir Christen sind das Ziel dieser ganzen Maßnahmen. Das stimmt nämlich so nicht. Jesus ist das Ziel der Verfolgung, habe ich gesagt. Und Jünger Jesu müssen das mit erleiden, was Jesus erlitten hat. Paulus sagt einmal den Philippern: Euch ist es im Blick auf Christus geschenkt, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wir werden das dann im neuen Jahr, möchte ich eine Predigtserie über den Philipperbrief machen, dann werden wir uns das genauer anschauen. Auf jeden Fall sagt Paulus: Es ist euch geschenkt, für Christus zu leiden. Also das ist eine Realität. Und wir kommen zum dritten Punkt, und das ist eben dieser Vers 21, das, wo Jesus sagt: Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Menschen, die Christen verfolgen, kennen Gott nicht. Und das zeigt wieder diese letzte und tiefste Ursache für die Christenverfolgung, dass sie sich, also Menschen, die Christen verfolgen, sich vom Teufel anstacheln lassen. Sie kennen Gott nicht und deswegen verfolgen sie auch die Nachfolger Jesu. Dieses Nicht-Kennen Gottes im Johannesevangelium ist aber nicht ein Schicksal im Sinne von Pech gehabt. Ich habe halt Gott nicht kennengelernt, wie man einen einflussreichen Menschen kennenlernt und dann alle Wohltaten dieser Bekanntschaft hat, sondern Jesus macht ganz deutlich, dass der Grund, warum Menschen Gott nicht kennen wollen, Gott nicht kennen, der ist, dass sie Gott nicht kennen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum Menschen Gott nicht kennen. Denn das Evangelium und Jesus ist dazu da, dass Gottes Liebe bekannt wird. Also die Definition der Liebe Gottes ist die: Gott, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, der ihn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Also auf der einen Seite gibt es Menschen, die Gott nicht kennen, und jeder von uns war einmal so ein Mensch. Jeder von uns war einmal so ein Mensch, der Gott nicht kannte. Und Gott hat eingegriffen, zuerst einmal, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, der das Evangelium dargestellt hat, gelebt hat und dann letztlich für uns ans Kreuz gegangen ist, um die Schuld für uns zu bezahlen. Und so durften wir Gott kennenlernen und durften zum ewigen Leben hindurchdringen. Das ewige Leben ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Also obwohl Gott weiß, da gibt es eine Verfolgung gegen, weil Menschen Gott nicht kennen, lässt er all das zu und Gottes Liebe steht darüber und Gott sendet seinen Sohn in diese finstere Welt, damit Licht in die Welt scheint und damit Menschen zum Glauben kommen können und Menschen Gott kennenlernen können. Und jetzt, nachdem Jesus am Ende seines Lebens kurz bevorgestanden ist, zum Vater zurückzugehen, betet er in diesem hohen priesterlichen Gebet, im Johannes 17, sagt er: Zum Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das ist genau dasselbe. In diese finstere Welt der Verfolgung, der Dramatik, des Elends und der Not, sagt Jesus: Dahin sende ich meine Jünger. So wie du mich gesandt hast, sende ich die Jünger. Und dann betet Jesu, aber nicht für diese allein bitte ich, also für die 12 Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Welche durch ihr Wort an mich glauben. Und das hat Jesus gesagt. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und so ist es klar, dass Jesus uns in die Welt sendet mit dem Auftrag, sein Wort zu verkünden. Und er sagt, es werden Menschen an dieses Wort glauben und andere nicht. Und mit diesem vollem Bewusstsein, was auf die Jünger, was auf die Kirche zukommen wird, sendet Gott die Jünger aus und sendet Gott uns aus, damit Menschen aus der Macht der Finsternis errettet werden können und dass Gott der Vater geehrt wird. Gott der Vater wird geehrt, wenn Menschen nicht mehr dem Teufel glauben, sondern dem Vater im Himmel die Ehre geben und ihm glauben. Und wenn wir wieder an diese Frau zurückdenken in dem Film, dann fragen wir, wie kann Gott so etwas von uns verlangen? Wie kann Gott das zulassen, dass eine junge Frau das erdulden muss? Und ich glaube nicht, dass wir eine letzte Antwort darauf bekommen. Ich glaube, wir müssen uns mehr mit dem Leiden Jesu beschäftigen, um da eine bessere Antwort darauf zu bekommen, auch für unser Herz, für unser Inneres. Aber eines ist völlig klar, für Christen unter Verfolgung ist klar, dass der Sinn des Lebens nicht im Hier und Jetzt liegt. Völlig klar. Die wissen ganz genau, der Sinn und Zweck meines Lebens als Christ besteht nicht darin, dass ich es hier toll und gut habe, sondern der Sinn und Zweck meines Lebens liegt darin, für die Ewigkeit zu leben. Wie Paulus sagt, hier eine kurze Zeit, aber das ist es nicht wert, sagt er, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, in Relation gesetzt zu werden zur zukünftigen Herrlichkeit, die in alle Ewigkeit sein wird. Und wenn wir das Vorrecht haben, mit Christen unter Verfolgung zu sprechen, dann werden sie uns das sagen. Irgendwann kommt der Punkt, wo sie uns das sagen werden, dass der Sinn des Lebens nicht im Hier und Jetzt liegt. Und das ist eine Lektion, die müssen wir lernen. Wir sind total verwöhnt. Und ich sage wirklich wir, weil ich weiß es ja von mir. Ja? Wie schnell es geht, dass man sagt, ah, jetzt habe ich das nicht, was ich immer so gerne esse, jetzt gibt es das nicht. Das ist völliger Unsinn. Ja? Oder die Wohnung ist zu klein und die Dusche ist, ich weiß nicht was, schon 20 Jahre alt. Lauter so Sachen. Ja? Und wir müssen es lernen von unseren Geschwistern, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass wir es hier und im Hier und Jetzt gut haben. Und wenn wir das begriffen haben, dann sind wir gute Zeugen Jesu Christi und dann werden wir auch vorbereitet, Verfolgung zu ertragen, weil ich weiß, ja, das ist so. Das ist einfach eine Realität. Und das sage ich zu uns allen, inklusive mir, weil wir alle im selben Boot sitzen, Geschwister. Es gibt keinen Unterschied. Was können wir jetzt tun für unsere Geschwister? Und das ist interessant, dass wir immer und immer wieder hören, dass wir für sie beten sollen. Das ist eines der größten Anliegen von verfolgten Christen, dass wir für sie beten. Wie wir auch im Hebräerbrief lesen, da heißt es, gedenkt der Gefangene als Mitgefangene. Also obwohl ich gar nicht gefangen bin, bin ich ein Mitgefangener. Obwohl ich gar nicht leide, bin ich ein Mitleidender. Und er sagt, gedenkt derer, die geplagt werden, die leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Also diese Anteilnahme an der Not unserer Brüder und Schwestern ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es gibt für dieses Jahr dieses kleine Gebetsheftli, 7 Tage Beten für verfolgte Christen. Das liegt hinten beim Ausgang auf, einige Exemplare. Deckt euch damit ein, könnt ihr jeden Tag, ob jetzt bis die nächste Woche, für ein konkretes Anliegen beten für unsere Brüder und Schwestern. Auch an den Mittwochabenden wollen wir immer wieder beten für die verfolgten Christen. Immer ein Bereich soll sich dem widmen, weil es so wichtig ist und weil Verfolgte wirklich profitieren davon. Das Zweite ist es, dran zu bleiben, dass wir mit Informationen versorgt werden und uns damit beschäftigen. Ich habe hier dieses Magazin von Open Doors als Beispiel zeige ich hier auf. Wir haben das regelmäßig, liegt es draußen in diesem Board, wo die verschiedenen Informationen liegen, liegt es jedes Monat neu auf, kann man sich bedienen, kann man sich anschauen, gibt so einen Gebetsflyer und wer das regelmäßig haben möchte, braucht nur an Open Doors zu schreiben und bekommt das jeden Monat zugeschickt. Dranbleiben. Und das Dritte, geben, schreiben, reisen, verbreiten, das sind Dinge, die auch Organisationen wie Open Doors uns anbieten. Also zum Beispiel Schreibaktionen, dass man an Botschaften schreibt und sagt, pass auf, in deinem Land, da ist jemand eingekerkert, nur weil er Christ ist, der hat sonst kein Verbrechen getan und wir protestieren dagegen. Und wenn dann der Botschafter 100 solcher Schreiben bekommt, vielleicht ruft er an und sagt, was ist denn los mit diesem Christen, der da im Gefängnis sitzt. Das sind die Schreibaktionen und Markus Berger und ich haben darüber gesprochen, dass wir das auch vermehrt bei uns anbieten möchten, Gelegenheit geben möchten, uns an solchen Dingen zu beteiligen. Das sind also so drei ganz wichtige Dinge, die wir hier tun können und die wir auch tun wollen. Ich möchte damit zum Schluss kommen, möchte jetzt dann, werden wir zwei Lieder singen, in denen wir ganz bewusst Gott anbeten. Wir wollen ganz bewusst bekennen, wir gehören nicht der Welt des Bösen an, nicht der Welt des Teufels an, sondern wir gehören der Welt Gottes an. Wir sind Jünger Jesu und wir verehren und wir beten Gott an, im Angesicht all dieser Not. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern und im Rahmen des Abendmahls werden wir einen kurzen Fürbitteteil haben, wo wir für die Anliegen unserer verfolgten Brüder und Schwestern beten wollen. Darf ich euch bitten, dass wir jetzt gemeinsam singen?